Es ist Mittwoch, der 13. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er mal wieder bei uns zu Gast ist. Sein letzter Auftritt ist schon eine Weile her. Damals haben wir ein kleines Special zum Thema Afghanistan gemacht. Das Thema wird uns auch heute wieder begegnen. Aber der Mann ist freier Autor und Journalist. Er kann natürlich auch über viele andere Dinge reden. Sein Verlag beschreibt ihn als Afghanen aus Tirol, der heute in Deutschland lebt. Das heißt, wir haben auch eine ziemliche Spanne, auch geografisch, die wir beschreiten werden. Begrüßen Sie den Autoren des Buches Vom Westen nichts Neues, Emran Feroz.
Hallo, servus.
Sag einmal, ich weiß nicht, wie viel du beruflich gerade fliegen musst, aber was geht dir durch den Kopf, wenn du eine Meldung hörst wie Verdi ruft für Donnerstag zu Streiks an mehreren Flughäfen auf?
Was soll man sagen? Also man weiß in Deutschland eigentlich nicht mehr, wie man von A nach B kommt. Ich muss zum Glück gerade nicht so viel fliegen.
Ja.
Aber bei mir beginnen jetzt wieder Lesungen und so, also auch Deutsche Bahn. Also man muss ja auch fliegen ab und zu. Ich bin ja in Stuttgart, dann fliege ich nach Berlin. Aber zurzeit das Einzige, auf das ich mich verlasse, ist mein Auto.
Ja, ist das nicht irgendwie auch in Zeiten der Klimakrise und des angestrebten Strukturwandels auch irgendwie nicht eine traurige Botschaft, dass man sich am Ende doch auf den guten alten Verbrenner verlassen muss? Das kann doch eigentlich nicht sein.
Absolut, das ist ja echt schlimm. Also man hat auch oft ein schlechtes Gewissen dabei, also ich zumindest.
Ja.
Aber wenn ich dann manchmal so schaue, wie viel Zeit ich dadurch wieder gewonnen habe und wie viel Stress ich mir erspart habe, dann ist ein trauriger Zustand. Deutschland 2024.
Ja, Wahnsinn, ne? Ich habe auch schon überlegt, weil das kommt da natürlich immer als Breaking News rein. Vielleicht wäre es auch einfach sinnvoller, Breaking News irgendwo nur noch dann rauszuhauen, wenn mal an einem Tag nicht gestreikt wird. Aber das wird ja nicht passieren. Wir werden das Thema nochmal gleich kurz aufgreifen. Zunächst einmal das hier.
Das hat mich überrascht.
Ende einer Ära. Peter Klöppel und Ulrike von der Gröben verabschieden sich von RTL aktuell. Das entnehme ich NTV. Peter Klöppel, der Chefmoderator der RTL-Nachrichtensendung RTL, der hat dem Stern ein Interview gegeben und dort bekannt gegeben, dass sowohl er als auch Ulrike von der Gröben, also vom Sport, dass sie Ende August die letzte Sendung machen werden. Er ist dann dann auch 66 Jahre alt. Er sagt, es ist dann auch mal gut. Ich finde das bedauerlich, also weil ich den Mann und Ulrike von der Gröben sehr regelmäßig verfolge bei ihrer beruflichen Tätigkeit. Noch trauriger ist nur meine Frau Niki Hassania. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Bitte nicht, nein.
Die als Flüchtlingskind, so muss man es wohl sagen, frisch nach Deutschland kommend, mit den beiden aufgewachsen ist. Also das waren so in gewisser Hinsicht bei zwei voll berufstätigen Eltern ihre Ersatzeltern, die ihr täglich die Lage der Welt erklärt haben. Sind es für dich Menschen, die dir in deinem Leben irgendetwas bedeuten? Es müssen keine Ersatzeltern sein, Emran. So weit wollen wir nicht gehen.
Nee, also ich muss zugeben, ich kenne die auch nur noch so aus meiner Kindheit.
Ah, ja.
Weil damals in diesem Vor-Internet-Zeitalter lief bei uns auch immer der Fernseher, immer die Nachrichten natürlich aus aller Welt. Meine Eltern sehr
in
politisch
interessiert. In Innsbruck dann in dem Falle, ne?
Richtig,
in Innsbruck. Oder noch, ja, genau.
In Innsbruck, ja. Aber damals gab es ja diese Form von Medien, die wir heute kennen, den Nachrichtenzufluss, den gab es damals so nicht. Also bei uns liefen nur Nachrichten, RTL, ZDF, ARD, ORF, Dreisat und ich kenne die aus dieser Ära. Muss aber auch zu meiner Schande zugeben, dass ich sie seit Jahren nicht mehr verfolgt habe.
Ja, gut, da kann ich an dieser Stelle da den beiden wirklich aus tiefstem Herzen alles Gute wünschen, da ich ihr Schaffen wirklich sehr, sehr regelmäßig verfolge. Ich kann aber auch an dieser Stelle wirklich von Herzen Mike Meuser grüßen, der schon seit längerer Zeit mit Peter Klöppel unter anderem im Wechsel moderiert. Und da kann man wirklich sagen, dass RTL aktuell da in den allerbesten Händen ist. Und verbleibe mit lieben Gruß. Und wir kommen zu jemandem, der dann doch noch einen Hauch bedeutender ist als Peter Klöppel. Vielleicht nicht auf die gesamte Strecke gesehen der letzten Jahrzehnte, aber zumindest im Organigramm Deutschlands steht er doch noch über dem Nachrichtenmann von RTL und das ist Olaf Scholz. Der wird heute in der ersten Regierungsbefragung im Jahr 2024 sich vermutlich im Bundestag einiges anhören müssen und da geht es vermutlich auch um das hier.
Die Schlagzeile des Tages.
Trotz Scholz-Veto, Pistorius macht alle Taurus einsatzbereit. Das hat die Welt exklusiv gemeldet, also Robin Alexander. Der Kanzler spricht mehrfach ein Machtwort und schließt eine Lieferung von Marschflugkörpern an die Ukraine kategorisch aus. Doch jetzt ertüchtigt die Bundeswehr ihren gesamten Taurusbestand. Dieses Vorgehen eröffnet der Regierung bemerkenswerte Optionen. Ja, also derzeit will das Verteidigungsministerium es noch nicht bestätigen, was die Welt, was Robin Alexander da gemeldet hat, aber es ist wohl tatsächlich so, dass die Taurus, die knapp 600 Taurus-Systeme der deutschen Streitkräfte so langsam einsatzbereit gemacht werden. Da hinkt es wohl so ein bisschen bislang, die hinken ganz schön hinterher, da war vieles gar nicht einsatzfähig und das wird jetzt aber geändert und da sagen natürlich nicht wenige, hoppla, was bedeutet das? Kann es möglicherweise bedeuten, dass am Ende Olaf Scholz den Taurus doch an die Ukraine liefert? Oder bedeutet es möglicherweise, dass er zumindest einsatzfähige Taurus an Großbritannien liefert, die dann ihrerseits die Storm Shadows an die Ukraine liefern? Was sagt das über die angestrebte Wehrfähigkeit der Bundesrepublik, aber halt eben auch über die Ausrüstung der Ukraine aus, wenn du so etwas hörst, Emran?
Ich denke, am Ende des Tages freut sich nach solchen Nachrichten vor allem ein Mann, Wladimir Putin.
Und selbst zwar, darüber?
Naja, ich meine einfach über diese nicht vorhandene Einheit, was die Ukraine-Politik in Deutschland angeht, was die Vorangehensweise der Bundesregierung angeht. Auch letztens dieser Abhörskandal. Also ich habe das immer wieder so ein bisschen am Rande verfolgt, aber mal mehr, mal weniger. Und ich denke, das wird noch sehr problematisch weitergehen und sorgt sicher hier auch für einige innenpolitische Krisen.
Ja, absolut. Die nächste steht schon ins Haus, denn am Donnerstag kommt es ja zu einer Abstimmung im Bundestag. Dann gibt es einen neuen Antrag der Union, was die Lieferung des Taurus angeht. Und man hört doch vermehrt Stimmen auch aus der Regierungskoalition, FDP-seitig, vielleicht auch Grüne, SPD, die sagen, wir werden mit dem Antrag der Union stimmen. Das ist für gewöhnlich ja nun wirklich ausgesprochen unüblich. Es ist wohl auch so, dass Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionschef der eigenen Fraktion, schon gesagt hat, Leute, kommt bloß nicht auf den Gedanken, nach eurem Gewissen hier zu stimmen. Hier ist schön Fraktionszwang. Das machen wir jetzt schön hier für den Bundeskanzler. Das wird natürlich nicht so leicht. Und in Deutschland wird das natürlich sehr interessiert verfolgt, denn es ist schon so, dass ungefähr, sagen wir mal so, 60-70% der Deutschen das nicht wollen, dass der Taurus geliefert wird. Gleichzeitig sind immer noch sehr viele dafür, die Ukraine zu unterstützen. Was machen wir denn mit diesen dann doch in gewisser Hinsicht gemixten Signalen?
Ja, ich denke, das ist einfach ein Paradox in dieser deutschen Debatte wieder einmal, ohne die Sorgen der Ukrainer nachvollziehen zu können. Und viele können hier weiterhin nichts mit russischem Imperialismus anfangen und denken, das ist irgendwie eine Erfindung und das stimmt alles nicht. Und deshalb sind wir oder halt die NATO allein, das sind die Bösen und fertig. Und Putin, das ist der Friedensstifter, was absoluter Quatsch ist. Aber es ist halt auch so, dass russische Propaganda hier in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr massiv durchgesickert ist und auch vor allem in den Reihen der SPD. Wir müssen auch bedenken, wie vor, wann war das, ungefähr 20 Jahren, da hat Putin haufenweise Tschetschenen abgeschlachtet wurde im Bundestag gleichzeitig empfangen und man hat den irgendwie abgefeiert, weil er auf Deutsch eine Rede hält.
Ja, ich erinnere mich gut. Ja, da war er plötzlich, man hatte da so ein Hauch von Gorbatschow lag in der Luft. Ne? Das ist ja auch noch gar nicht so lange her gewesen. Da war noch Boris Jelzin der Präsident. Das war also der lustige Tanzbär, meistens betrunken, ergo auch recht harmlos, dass das natürlich auch der Mann war, der Putin damals schon den Tschetschenen-Auftrag gegeben hat und da seinen Killer losgejagt hat, das vergisst man in dem Zusammenhang natürlich auch sehr gerne. Aber was ich doch immer wieder mit einem gewissen Erstaunen feststelle, ist, dass es offensichtlich immer noch einen Mangel an Informationen gibt, warum dieser Einsatz in der Ukraine gerechtfertigt ist oder für uns, die wir den Einsatz befürworten, gerechtfertigt erscheint. Also ich meine, ich weiß, ich habe das Gefühl, wir haben schon 8000 Talkshows zu dem Thema gesehen und haben schon 5 Millionen Debatten gesehen zwischen Strack-Zimmermann und irgendeinem, der dann sagt, es muss doch Frieden geben statt Waffen liefern. Also das haben wir alles sattsam gesehen. Und trotzdem ist der Eindruck da, viele wissen gar nicht, was die Logik hinter diesem Einsatz ist.
Ja. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Also ich habe einfach den Eindruck, dass viele PolitikerInnen und JournalistInnen da irgendwie aus was auch immer für Gründen so viel Glaubwürdigkeit verloren haben, dass in der Öffentlichkeit, innerhalb der Gesellschaft einfach so eine reflexartige Haltung da ist. Mhm. Und naja, ich kann manche Punkte vielleicht auch verstehen, wenn es generell um Waffenexporte und so geht. Also ich höre das ja vor allem auch aus dem Afghanistan-Kontext, in den 80er Jahren. Da war die Sowjetunion in Afghanistan und die ganzen Waffen aus dem Westen gingen an militant-islamistische Mujahideen und danach konnten viele von diesen Waffen gar nicht wieder gefunden werden. Also ich verstehe auch aus dieser Sicht solche Sorgen, aber es gibt wohl generell auch einfach, ja, ich weiß nicht, so ein Kommunikationsproblem oder trotz dieser ganzen Talkshows, die du erwähnt hast, fehlt wohl immer noch, vielleicht liege ich auch falsch, aber so eine stringente, klare Darstellung und einfach vielleicht auch mehr Kontext, ohne zu sagen, ja, hey, wir brauchen die Waffen und fertig.
Mhm. Ja, ich finde es einfach nur bedauerlich, dass auch da wieder, das kennen wir aus anderen Kontexten ja auch, Corona und andere, dass die Debatte immer dahingehend so verrutscht, dass sich zwei Lager gegenüberstehen. Ja, also entweder Waffen liefern oder für Frieden sein. Das ist natürlich völliger Unsinn, denn die einen, die jetzt sagen, wir müssen doch jetzt verhandeln und keine Waffen mehr liefern, weil wir brauchen Frieden, sind natürlich keine Schweine, die die Ukraine per se unter den Bus werfen wollen. Richtig. Genauso wie diejenigen, die sagen, wir müssen Waffen liefern, keine Kriegstreiber sind, denen es egal ist, dass auf beiden Seiten da Zehntausende, also meistens ja junge Männer, aber auch junge Menschen sterben. Das ist natürlich auch nicht so. Auch das verfolgt ja, am Ende bleibt es ja eine Wette. Das ist ja übrigens wie bei Corona und den Impfstoffen und anderen Sachen auch. Ja. Du weißt es ja nicht. Das ist ja es ist eine Wette, die auf gewissen Grundlagen basiert und Fakten, die man hat und Modellen letzten Endes. Du modellierst ja, du sagst, okay, Putin hat bislang so gehandelt. Es ist deswegen wahrscheinlich, dass er, wenn wir so agieren, das machen wird und wenn wir so agieren, was anderes machen wird. Aber mehr ist es ja nicht. Aber das zusammenzubringen und da mehr noch in den Dialog zu gehen, scheint nach wie vor der richtige Weg zu sein.
Ja, das stimmt. Du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Eigentlich kann man das wirklich so einfach auch sagen. Dieser Zwei-Lager-Gedanke, das ist einfach ein grundlegend falscher.
Ja.
Und den muss man dekonstruieren.
Blattgold.
GDL legt Land lahm, verhandelt Kanzler Scholz jetzt selbst mit Weselski, das fragt der Westen. Also Emran, ich sag's dir gleich vorweg, wir werden nicht lange über dieses Thema reden müssen. Ich hab's nur trotzdem mal mit reingenommen, weil ich schon am Wochenende, als ich mich mit Amelie Fried, liebe Grüße, unterhielt, da habe ich schon gesagt, das dauert jetzt maximal noch 3 Tage, bis die Meldung kommt, jetzt muss der Kanzler ran. Und es ist völlig klar, dass das jetzt natürlich passiert. Jetzt gibt's den 6. Streik, Weselski und die GDL legen wieder weite Teile der Bahn lahm. Und es war logisch, irgendwann kommt die Meldung, Bundeskanzler Scholz muss jetzt persönlich einschreiten und Weselski stoppen. Also als müsste es da auch eine Verhandlungslösung geben. Nach dem Motto, wann liefert Scholz endlich Waffen damit? Also es ist ein Wahnsinn. Es ist ja nicht so hundertprozentig dein Bundeskanzler. Du hast, wenn ich mich nicht irre, in Deutschland kein Wahlrecht. Aber trotzdem die Frage, erwartest du auch von Olaf Scholz, dass er jetzt die Probleme löst, dass die Bahn wieder fährt?
Ja, also es sind natürlich schon sehr viele Baustellen, die in Richtung Scholz zugeschossen werden, muss man sagen.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob er das jetzt dahin biegen kann. Also der Streik hat meine Solidarität, trotz der Probleme, die wir ausgesetzt sind, hat der Streik meine Solidarität und ich verstehe das. Mhm. Aber ja, ich hoffe, dass Scholz das lösen kann.
Ich habe viel Glück. Also man muss dazu sagen, in der Regel herrscht ja Tarifautonomie, da kann der Bundeskanzler nun jetzt nicht allzu viel machen. Es ist aber wohl so, dass es einen Präzedenzfall aus dem Jahr 1963 gibt. Da gab es den großen Arbeitskampf der Metallindustrie Baden-Württemberg. Und den hat der damalige Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard Kraft seiner Autorität in einer nächtlichen Verhandlung in Bonn beendet. Denn wenn die Auswirkungen des Bahnstreiks immer gravierender werden, ist eine Initiative der Bundesregierung unausweichlich. Also das hat es wohl schon gegeben. Okay. Aber ich glaube, da muss also noch ein bisschen mehr passieren. Interessant ist halt nur, dass man schon den Eindruck gewinnen kann, dass dieser Streik der GDL und von Verdi zu so einer Art Superspreading Event Voll. Der Arbeitsniederlegung wird. Also die eine Gewerkschaft sieht, dass es bei der anderen funktioniert, dann sind irgendwo noch die Bauern, die ihrerseits genau. auch durch ihren Protest etwas auslösen. Also wir sind schon in einer Situation, in der man merkt, dass irgendwie alle langsam merken, ja, wenn wir nur ausreichend streiken und das auch durchziehen, dann können wir auch was bewegen. Ist das gesund?
Ja, ich denke schon. Ich wünsche mir übrigens noch einen Streik, und zwar ja? einen Streik seitens okay. aller Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung, die ja. in irgendwelchen prekären Jobs arbeiten und sich gleichzeitig dann von diesen ganzen rechten und rechtsextremen Fuzzis irgendwelche Sachen anhören müssen. Also das ist noch ein Streik, der auf meiner Liste steht, den ich mir wünschen würde, weil dann steht nämlich endgültig alles still.
Das ist eine super moderative Überleitung, wenn wir jetzt gerade schon bei den Rechtsextremen sind.
Verlierer des Tages.
Umfragewerte sinken weiter. AfD auf tiefstem Wert seit Mai 2023. Nochmal die Welt. Die AfD setzt einer Wahlumfrage zufolge ihren Negativtrend weiter fort und kommt auf den schlechtesten Wert seit Mai 2023. Das berichtet Bild unter Berufung auf den Meinungstrend des Instituts INSA. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD demnach auf 18,5%. Die Union legt einen halben Punkt auf 31% zu. Die FDP, Glückwunsch, die liegt jetzt bei 5,5%. Sie wäre also aktuell wieder im Bundestag. Na, das ist doch mal was. Ja, die AfD. Also die Recherchen von Korrektiv, die waren im Januar, die haben einiges ausgelöst. Das ist wahrscheinlich der journalistische Scoop dieses immer noch recht jungen Jahres. Hunderttausende auf den Straßen, regelmäßig in Hamburg, in Berlin, in Köln, aber auch Tausende auf den Straßen in eher rechten Hochburgen, irgendwo in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, in Thüringen. Also bemerkenswerte Vorgänge. Und die AfD, die monatelang geklettert ist, bei denen wir das Gefühl hatten, naja, wenn das noch so weitergeht, dann sind sie bis zur Bundestagswahl 2025, haben sie die absolute Mehrheit, aber dem ist nicht so. Sie sacken ab und das beständig. Worauf führst du das zurück?
Naja, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass andere Parteien ein bisschen so den AfD-Sprech übernehmen.
Ach so, dass sie das so ein bisschen abziehen, ja. Also welche Partei ist es? Ist es das Bündnis Sarah Wagenknecht oder ist es die CDU oder ist es möglicherweise auch die
Alle.
SPD?
Also ich denke ja? alle. Also es gab ja dieses Scholz-Cover hier auf dem Spiegel, wir müssen mehr ja. abschieben
ja.
und ähnliche Töne hier. Christian Lindner vor den Bauernprotesten, da hat er auch ordentlich rechtspopulistische mhm. Töne abgeschoben
ja,
und Sarah Wagenknecht sowieso schon länger.
Ja.
Und ja, also man sieht das eigentlich quer durch. Und 18% sind ja immer noch recht viel. Es gibt ja jetzt noch eine neue Recherche von gestern, ich glaube vom Bayerischen Rundfunk, mhm. 100 Rechtsextreme, die im Bundestag arbeiten.
Ja. Ja, ja.
Das ist natürlich auch eine Nummer.
Unbescholtene Leute, wie AfD-Chef Chrupalla sagt, also da sehen sich natürlich Chrupalla und Weidel jetzt schon wieder völlig zu Unrecht verfolgt.
Ja.
Aber diese rechtsextremen, ins rechtsextreme Milieu hineinstrahlende Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, muss man auch sagen, das sind also angeblich unbescholtene Leute, unter anderem von Bernd Baumann, der ist ja, glaube ich, der ist parlamentarischer Geschäftsführer, also auch ein Kopf. Ein Kopf. Prominenter ja, ja. Kopf, ein prominenter Kopf der AfD,
ja.
Dessen Mitarbeiterin ist auch im wohl rechtsextremen Milieu. Also dieses, für sie ist es ja kein Problem, für uns ist es ein Problem, für die Demokratie ist es ein Problem. Ja, klar, also es ist völlig logisch, die AfD arbeitet ja nun auch stark darauf hin, also ein rechtsextremer Verdachtsfall auf Bundesebene zu sein. Möglicherweise ist die Berichterstattung dann eben aber doch auch so, dass sich dann doch zunehmend Leute abgeschreckt fühlen und sagen, bisschen rechtsradikal ist auch okay, aber ganz so hart wollen wir es dann doch nicht haben.
Ja, an was mich das Ganze, dieser ganze Aufschwung der AfD erinnert, ist übrigens eine wichtige Anekdote. Ich bin ja vor so 10, 11 Jahren nach Deutschland gekommen zum Studieren. Ja. Und da wurde ich echt belächelt von meinen Kommilitonen, weil die meinten so, ach so, ja, du kommst aus Österreich, dort sind ja die Rechtsextremen, also die FPÖ, die sind ja da voll so aktiv und fast schon in der Regierung und waren schon mal in der Regierung. Und hier in Deutschland würde das nie passieren. Das wurde mir echt auch so, also das,
ja.
Ich habe das so oft anhören müssen und jetzt sehen wir, dass es eben schon anders kommen kann. Und man
aber,
muss auch,
aber es ist noch nicht geschehen. Es ist noch
stimmt,
nicht geschehen.
Das stimmt. Und man muss ja. auch generell aufpassen, denke ich, wie man über gewisse Dinge berichtet. Zum Beispiel, du hast Korrektiv erwähnt, da ging es ja vor allem um Potsdam und Martin Sellner, genau. Das ist ein Österreicher, der Kopf der identitären Bewegung in Österreich und generell auch so sehr bekannt in der rechtsextremen Szene. Und durch diese Berichterstattung ist sein neues Buch, was beim rechtsextremen Antaios Verlag jetzt erschienen ist, irgendwie zum Bestseller geworden. Also das war auf Amazon auf Platz 1 und da gab es dann Debatten, ob sie es wegnehmen sollen von Amazon. Und keine Ahnung, was da alles passiert ist. Und jetzt ist er auch wieder auf X, was früher Twitter hieß, zurück, dank Elon Musk. Und hat 10.000 neue Follower bekommen in 2-3 Tagen.
Aber das ist ja leider dann auch immer die Begleiterscheinung des Ganzen. Ne? Also du machst natürlich durch das Recherchieren und das Aufdecken von Sachverhalten und natürlich durch das Enttarnen von Personen die Sachverhalte und die Personen natürlich auch groß und bekannt. Genau, das ist halt immer der Preis, den du zahlst. Und ich weiß nicht, ob man vorher lange abwägt, wenn man einen journalistischen Scoop vor der Nase hat. Ja. Aber dieser Konsequenzen muss man sich natürlich bewusst sein. Die Frage ist dann aber auch, lohnt es sich? Ist es gut, das dann zu machen?
Ich denke schon. Der Scoop an sich schon, aber vielleicht die begleitende Berichterstattung dazu, da hätte man sich vielleicht einiges anders überlegen können. Wobei ich da jetzt auch keinen konkreten Vorschlag habe. Es ist, wie du sagst, also es gibt einen Boost, solche Personen bekommen dadurch einen Boost, aber es ist halt erschreckend, dass es dann viele Menschen gibt, die halt sagen, hey, also das ist ja ganz ein cooler Typ, dieser Sellner. Ich habe gesehen, wie Matthias Matusek auf Weltwoche oder so hatte den Kommentar geschrieben, in dem er Sellner
gelobt. Oh Gott,
gelobt. Ja, aber da hat er den gelobt. So, der war irgendwie, also
Ja gut, aber da muss man der Fairness halber, also Roger Köppels Weltwoche ist ja ideologisch nochmal rechts von Martin Sellner. Da muss man dann, da ist er im Grunde, also für die Weltwoche ist Martin Sellner im Grunde genommen so eine Art Hippie. Also das ist, da muss man echt sehr vorsichtig sein.
Ja.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Kritik an Kinderrettung aus Gaza. Ich zitiere die Taz. Es gab eine Evakuierung eines SOS-Kinderdorfes. Im Rahmen einer humanitären Hilfsaktion sind Kinder und Mitarbeiter aus dem SOS-Kinderdorf Rafah im Süden des Gazastreifens vorübergehend nach Bethlehem im Westjordanland evakuiert worden. Wir sind erleichtert, dass unsere intensiven Bemühungen gestern endlich Erfolg hatten und danken allen Beteiligten, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Dienstag. Also 68 palästinensische Kinder, 11 lokale Mitarbeitende sowie deren Familie wurde evakuiert. Insgesamt 95 Personen. Aus den Reihen der israelischen Regierung wurde Kritik laut, dass PalästinenserInnen evakuiert werden, während mehr als 100 israelische Geiseln weiter festgehalten werden. Ich verlange vom Premierminister Aufklärung darüber, wer diesen unmoralischen Befehl gegeben hat, schrieb Finanzminister Bezalel Smotrich auf Ex, muss man sagen. Israelischen Medien zufolge wurde die Operation vom Nationalen Sicherheitsrat genehmigt, nicht aber vom Kabinett. Und der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, der verurteilte die Aktion laut der Nachrichtenseite Times of Israel ebenfalls. Er sprach demnach von einer falschen humanitären Maßnahme. So wird ein Land, das nach dem absoluten Sieg strebt, nicht geführt. Das sagte er. Im Krieg muss man den Feind vernichten, ohne dabei scheinheilig zu sein. Da muss ich offen gestehen, diese Beurteilung, die befremdet mich sehr, denn inwieweit kann es eine falsche humanitäre Maßnahme geben? Das erschließt sich mir gar nicht. Also selbst wenn ich das Ziel Israels teile, die Vernichtung der Hamas, so kann ich nicht erkennen, dass diese Aktion generell gibt es eine falsche humanitäre Maßnahme? Das schließt sich doch eigentlich aus, oder?
Ja klar, also es ist zum einen absolut fürchterlich, was da für Zustände mittlerweile in Gaza herrschen. Mhm. Jeden Tag neue Sprachlosigkeit und dass dann da von Teilen der rechten bis rechtsextremen Regierung Israels solche Töne kommen, dass solche Evakuierungen dann von Kindern falsch sind und dass man dann da gleich wieder auf die Geiseln zurückkommt und so weiter. Das ist eben, wie du sagst, absolut befremdlich und hat auch meines Erachtens nach viel mehr Kritik verdient, vor allem im deutschen Diskurs.
Mhm. Ja, sehe ich auch so. Ich meine, es ist grundsätzlich immer richtig, auf die israelischen Geiseln zu verweisen, denn die kommen meines Erachtens auch immer ein bisschen zu kurz, was die Erwähnung angeht. Die sind mittlerweile schon fast so eine Art folkloristische Note, sind ja auch schon seit einem halben Jahr fast in der Gewalt der Hamas. Dass man das in diesem Kontext aufbringt, das finde ich tatsächlich irgendwie, das wird auch den Geiseln übrigens nicht gerecht, denn ich bin mir relativ sicher, selbst die israelischen Geiseln würden es für gut heißen, dass man ein SOS-Kinderdorf räumt und die Menschen dort in Sicherheit bringt. Das zeigt aber natürlich auch, dass zumindest Teile dieser israelischen Regierung, die auch immer wieder mit teilweise, also mindestens absonderlichen Sachen zitiert werden, dass die, wenn es um die Beurteilung einzelner Maßnahmen und Sachverhalte geht, vielleicht auch nicht unbedingt immer Dinge sagen, die man so unterschreiben würde.
Ja, absolut. Also da gibt es auch international viel vehementere Kritik in diese Richtung, auch von renommierteren Medien, Washington Post, New York Times und so weiter. Mhm. Also wir haben ja auch jetzt sogar auf der Oscar-Verleihung gesehen, dass die Situation in Gaza auch die Oscar-Verleihung erreicht hat. Und also das ist etwas, da kann man vor allem eben, weil wir ganz am Anfang über RTL und das alte Medienzeitalter sprachen, im heutigen Medienzeitalter kannst du halt auch nicht auf Dauer die Augen davor verschließen.
Nee, also ich finde in deutschen Medien, Ich weiß, dass die deutschen Medien oft in der Kritik stehen im Vergleich zu internationalen Medien, das weiß ich auch, wobei ich schon das Gefühl habe, dass auch in den deutschen Medien es ja nicht daran mangelt, die Situation in Gaza zu beschreiben. Richtig. Also man muss zunehmend, jetzt ja. diese Berichte in Deutschland in den Medien auch nicht mit der Lupe suchen. Das würde ich jetzt so nicht stehen lassen. Aber die Beurteilung des Konfliktes an sich, die ist natürlich, also da ist zwischen, sagen wir mal, Al Jazeera, CNN, BBC und ARD, da gibt es natürlich gravierende Unterschiede. Das Richtig. Ist völlig klar. Ja. Ja, das ist wahr.
Unterm Radar.
Ist da eine Meldung, die immer stärker jetzt aber in den Vordergrund tritt, und zwar die Vorgänge in Haiti. Die Basler Zeitung schreibt, Anarchie in Haiti, Bandenboss zwingt Premier zum Rücktritt und droht mit blutiger Revolution. Also in Haiti, ich meine, Haiti kennen wir aus anderen Kontexten, zum Beispiel das schwere Erdbeben in Haiti vor einigen Jahren, die absolut desaströse humanitäre Situation und auch die ausgesprochen, nennen wir es mal ganz wohlwollend, wackelige politische Situation dort vor Ort. Und jetzt ist es aber so, dass der Regierungschef Ariel Henry, beziehungsweise wahrscheinlich Ariel Henry, dass jetzt die Frage ist, wo er zurückgetreten ist. Er war ja immer nur ein Übergangspräsident. Er wurde ja übergangsweise eingesetzt und sollte eigentlich schon seit langer, langer, langer Zeit Wahlen zulassen, damit man dann auch endlich mal einen legitimierten Präsidenten hat. Das hat er sehr, sehr hinausgezögert. Irgendwann waren die Proteste so heftig und jetzt, als er das Land verlassen hat, dann brach dann im Grunde genommen alles zusammen. Es gab blutige Revolten und jetzt ist die Präsidentschaft ungeklärt. Und einer tut sich jetzt hervor, das ist der Bandenchef, der Bandenboss Jimmy Cherizier, genannt Barbecue. Und er sieht sich als Befreier der Haitianer von einem, Zitat, bösen System. Er droht mit einer blutigen Revolution. Barbecue klingt natürlich lustig, ist leider ein ganz fürchterlicher Spitzname. Den hat er sich, glaube ich, erworben, dadurch, dass er Leute lebendig verbrennt. Also okay. Da sind wir jetzt tatsächlich wirklich schon wieder irgendwo zwischen Hamas und IS. Ja klar, ne? Mir geht's ja auch so. Du hörst Barbecue und denkst natürlich irgendwie an so einen lustigen Typen vom Schwenkgrill.
Ich muss jetzt auch lachen.
Ja klar, ja, verstehe ich auch. Also musste ich auch, als ich es hörte. Und dann habe ich gelesen, aber das ist genau das, dass du denkst, ach du Scheiße. Und das ist die Situation in Haiti. Laut Angaben der Vereinten Nationen hungern derzeit in Haiti mehr als 4 Millionen Menschen bei einer Gesamtbevölkerung, die wenig mehr als doppelt so groß ist. War dir bewusst, wie es in Haiti gerade aussieht?
Nein, also Haiti befindet sich leider so überhaupt nicht auf meinem Radar. Es ist wahrscheinlich ähnlich wie bei dir. Man bekommt ab und zu irgendwas mit. Da gab es mal also die, so Präsidentschaftswahlen, die auch sehr chaotisch waren. Und dann das Erdbeben oder irgendeine Naturkatastrophe.
Ja, ganz schlimm.
Genau,
schlimmes Erdbeben, genau.
Richtig, und da waren ja dann auch ziemlich krasse Verhältnisse. Und diese Banden haben sich dann da auch gleich ausgebreitet. Also das ist ziemlich heftig, was dort abgeht. Und hat sicher auch mehr Aufmerksamkeit verdient. Vor allem, wenn dann so ein Barbecue auftaucht und das alles dann irgendwie übernehmen will.
Ja, ich bin sehr gespannt, wann es da möglicherweise dann auch zu einem Militäreinsatz kommen wird, ob es was die UN machen wird. Wir kennen das ja auch aus anderen Kontexten und leiten deswegen jetzt einfach mal ganz elegant über und da ist der Autor des Buches Vom Westen nichts Neues natürlich ganz besonders gefordert.
Das Kleingedruckte.
IS-Ableger rekrutiert Mitglieder unter Taliban und könnte zur weltweiten Terrorgefahr werden. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Im Osten Afghanistans, an der Grenze zum Nachbarland Pakistan und nahe der Hauptstadt Kabul, hat eine islamistische Gruppe ihren Hauptsitz. Sie ist offenbar mit ihren Terroranschlägen nicht mehr nur für die dortige Bevölkerung eine wachsende Gefahr. Der sogenannte Islamische Staat in der Provinz Khorasan, ISKP. Dabei handelt es sich um einen Ableger von Daesh, dem Islamischen Staat im Irak und der Levante Isil, der seine Kämpfer inzwischen wohl auch aus den Reihen der Taliban rekrutiert. Und jetzt wird es natürlich interessant, denn das, was wir seit dem August 2021 langsam zu vergessen drohten, wird für uns jetzt wieder ein Thema. Denn jetzt könnte möglicherweise auch die westliche Welt wieder bedroht werden. Denn wenn wir hören IS, IS-Ableger, da werden wir natürlich hellhörig und sagen, Terror, gerne vor Ort, aber bitte doch nicht bei uns.
Ja, also der IS hat schon, weiß ich, wann war das, 2017, als ich da in der Nähe von diesem Distrikt, IS-Distrikt war in Afghanistan, in der Provinz Nangarhar, da haben mir damals schon Taliban-Kommandanten gesagt, dass die IS-Leute quasi ihre Leute abwerben. Und die IS-Gefahr war damals schon sehr präsent. Die Taliban sind damals der größte Feind des IS gewesen und sind das auch heute noch. Da gibt es ideologische...
Haben das sogar vor dem IS gewarnt, wenn ich mich nicht irre. Ne? Die haben doch sowas gesagt im Sinne von, also nichts gegen so einen schönen islamistischen Fundamentalismus, aber der IS, die sind wirklich irre.
Genau, also das sagen die auch genau so. Und da gibt es Unterschiede. Also der IS ist halt globalistisch, dschihadistisch, strebt ein globales Kalifat an. Die Taliban sehen sich trotz allem als Traditionalisten, die sich nur für Afghanistan interessieren. Und
eine Regionalmacht, hätte Barack Obama gesagt, ne?
Ja, ja, also das Taliban-Emirat gegen das IS-Kalifat. Aber der IS ist nur noch im Untergrund präsent. Auch, also ich habe diesen Bericht gelesen und da steht so IS-Sitz, als ob da wirklich, wenn du da hingehst, bist du da voll im IS-Gebiet. So ist das nicht. Es ist sehr viel Untergrundaktivität, weil die Taliban halt schon alles kontrollieren und auch ziemlich vehement gegen den IS vorgegangen sind.
Ja.
Aber sie benutzen auch dieses IS-Argument, um gegen alle möglichen Rivalen und Feinde vorzugehen oder auch einfach gegen Dissidenten, gegen Journalisten, gegen Aktivisten. Wenn ich Pech habe, also bei uns in meiner Nachbarschaft in Kabul, da wurden irgendwelche Häuser hops genommen und Leute umgebracht und es hieß dann seitens der Taliban, ja, da waren IS-Leute drinnen.
Naja.
Und wir alle, also ich, meine Verwandten und so, die dort wohnen, wir haben uns da ein bisschen schon gewundert und meinten so, okay, wir haben davon nichts mitbekommen. Keine Ahnung, was da passiert ist.
Ja, interessant, aber dieses Argument hat man in anderen Kontexten ja auch immer. Ne? Also wenn es darum geht, den Terrorismus, im Zweifel den Kommunismus zu bekämpfen, dann war natürlich dieses Etikett immer beliebt, zu sagen, ja, wir schützen ja hier auch ein Stück weit unseren Staat. Was ist denn das eigentlich jetzt gerade, jetzt mal ganz plump und platt gefragt, für ein Land, das wir einfach vergessen haben? Also es war noch so ein bisschen im August 2021 dieser abrupte Abzug, erst der USA, dann der internationalen Armeen, Deutschland natürlich auch. Es war ein bisschen auch ein Wahlkampfthema. Man hat den damaligen Außenminister Heiko Maas, die Älteren werden sich erinnern, auch sehr, sehr kritisiert. Das war alles unglaublich schlecht organisiert. Und um jetzt mal eine konkrete Frage zu stellen, wie geht es denn den Ortskräften? Also diejenigen, die uns Dienste geleistet haben, gute Dienste geleistet haben und die von der deutschen Regierung zu einer guten Zahl jämmerlich im Stich gelassen wurden.
Ja, also ich habe einen Freund, eine Ortskraft, der wurde mittlerweile vor ein paar Wochen von den Amerikanern evakuiert, obwohl eigentlich die Deutschen ihn hätten evakuieren sollen. Haben die einfach nicht gemacht, haben sich nicht mehr gemeldet und dieser Mensch hat Kabelleitungen verlegt für die Kommunikation der Bundeswehr. Das heißt, ohne den hätte man zum Beispiel von Kabul nach Mazar-e-Sharif, wo auch die Bundeswehr stationiert war, da hätte keine Kommunikation stattfinden können, ohne die Arbeit dieses Typen.
Ja.
Für den hat man sich nicht interessiert. Da hieß es, das ist ein Subcontractor, der hat quasi keinen Vertrag mit uns gehabt, juckt uns nicht. Die Amerikaner, muss man sagen, trotz vieler, vieler Fehler, die ich sehr oft kritisiere, was die Amerikaner alles gemacht haben in Afghanistan, ist bekannt.
Ja.
Aber
du beschäftigst dich sehr stark mit dem Thema Drohnen, Drohnenkrieg zum Beispiel.
Ja, genau, das war damals in Afghanistan ein heißes Thema. Also das damals was das am meisten von Drohnen bombardierte Land der Welt. Und viele, viele Zivilisten sind gestorben. Es hieß immer wieder Taliban-Führer, Taliban-Führer. Und am Ende kommen diese Taliban-Führer zurück nach Kabul, übernehmen die Regierung. Nicht irgendwelche, sondern genau die, die immer wieder für tot erklärt wurden. Die sogenannten Taliban-Geister. Die sind auf einmal da, übernehmen die Regierung. Und keiner stellt die offensichtliche Frage, naja, okay, wenn die alle leben, wenn der Innenminister da jetzt wieder da ist und der Verteidigungsminister und so weiter und so fort, prominente Taliban-Köpfe, wer wurde an deren Stelle getötet? Und das waren dann oft halt leider Zivilisten. Aber im Fall der Ortskräfte, muss man sagen, haben die Amerikaner gesagt, wir nehmen jeden, der mit uns zusammengearbeitet hat, egal in welcher Art und Weise. Darunter auch Schwerverbrecher übrigens, also auch so Milizionäre, und Leute, die in irgendwelchen Sexualverbrechen verwickelt waren, da wurde jeder also nach Amerika gebracht. Einfach weil...
Interessant.
Ja, ja. Also
darf man Donald Trump wahrscheinlich auch nicht erzählen, aber ja.
Nee, aber da gibt es auch Probleme mittlerweile dort in diesen einigen Flüchtlingslagern und so weiter, weil das sind zum Teil Sexualstraftäter zum Beispiel, die auch in Afghanistan bekannt waren. Mhm. Und ich kenne Kollegen aus Deutschland, die sagen, naja, für die würde ich mich nicht einsetzen.
Ja.
Was ich verstehe. Sagen auch, akzeptieren auch viele Afghanen. Ja, das sagen auch viele Afghanen. So, selber schuld, wenn ihr die holt. Aber für die Amerikaner hat in erster Linie folgendes Gewicht gehabt, und zwar einfach die Mitarbeit, die Zusammenarbeit. Fertig. Und das hat jetzt aber auch diesem Freund von mir geholfen. Der ist jetzt, glaube ich, in Uganda, und von dort aus wird sein Asylverfahren quasi weiter bearbeitet.
Dann drücken wir dir mal alle Daumen. Was hat sich denn, seitdem die Taliban an der Macht sind, in Afghanistan, nehmen wir mal Kabul als bekannteste Stadt, wie hat sich das Leben dort verändert, vor allem natürlich für die Frauen?
Ja, ganz Afghanistan ist mittlerweile Taliban-Emirat. Das war es in den 90er Jahren nicht. Mittlerweile wirklich das ganze Land. Die Taliban sind so stark wie noch nie zuvor. Und in Kabul sieht man das natürlich. Du hast überall Taliban-Checkpoints. Du hast auch diesen Clash gehabt, vor allem in den ersten Monaten, zwischen städtische Einwohner und Taliban-Kämpfer vom Land, die noch nie in der Stadt wirklich waren. Da gab es dann sprachliche Barrieren, kulturelle Barrieren. In Afghanistan werden verschiedene Sprachen auch gesprochen. Und natürlich eben auch, was die Gender-Apartheid angeht. Also ja. Afghanistan ist ein traditionell sehr konservatives Land. Es gab davor schon bestimmte Geschlechtertrennungen, aber nicht in so einem Ausmaß, wie wir es jetzt haben. Du siehst auf den Straßen einfach weniger Frauen. Die du siehst, haben jetzt nicht unbedingt eine Burka, weil jeder sagt dann sofort Burka im Westen, so Burka, das nicht.
Ja.
Aber die sind viel, viel trotzdem strenger verschleiert. Und auch der Dresscode vieler Männer hat sich verändert. Ich habe einen guten Freund, den habe ich zum Beispiel vorletztes Jahr getroffen. Da war er noch mit Jeans und Hemd. Das ist ein Student. Und ich meinte zu ihm, ja okay, du trägst Jeans und Hemd. Eigentlich tust du das nicht. Da meinte er so, ja, das ist mein persönlicher Widerstand gegen die Taliban an der Uni. Gegen die Moralwächter der Taliban. Ich will denen so sagen, fuck you, weißt du, so, ich mach, was ich will.
Ja.
Und letztes Jahr im Sommer, als ich ihn wieder getroffen habe, hat er so einen längeren Bart gehabt, traditionelle afghanische Kleidung, so wie das von den Taliban erwartet wird. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ja, was ist aus deinem Widerstand geworden? Und er meinte dann, naja, ging einfach nicht mehr. Der Druck an der Uni war so hoch. Ich wurde immer belästigt und drangsaliert und genervt von denen, so dass ich irgendwann gesagt habe, ja, okay, so, scheiß drauf, ich will meine Ruhe haben. Und das siehst du wirklich so durch die ganze Stadt. Die Leute haben sich so angepasst und wollen nicht auffallen. Aber Angst und Einschüchterung sind natürlich schon da.
Was bedeutet das für die Schul- oder möglicherweise sogar universitäre Bildung von Mädchen und jungen Frauen?
Ja, das ist natürlich fürchterlich, weil seit der Rückkehr der Taliban sind die Oberstufen für Mädchen zu. Und also im ganzen Land offiziell. Es gibt manche Regionen, die sich da ein bisschen, also da ist vielleicht der lokale Taliban-Gouverneur ein bisschen pragmatischer, aber offiziell kann man sagen, im ganzen Land gibt es dieses Schulverbot und es wird auch so gehandhabt. Und seit Ende 2022 gibt es auch ein Universitätsverbot für Mädchen und Frauen. Das heißt, an den Unis, auf den Campusen siehst du keine Frauen mehr, also keine Mädchen mehr, keine Studentinnen mehr. Und eben dieser Freund von mir, der hat zum Beispiel im Sommer seinen Abschluss gemacht, seinen Bachelor. Und der meinte so, ja, seine Abschlusszeremonie war ein deprimierender Scheißdreck, weil die Hälfte der Klasse nicht da war.
Ja.
Also, ja, die Hälfte der Klasse war, sorry, dass ich das jetzt so gesagt habe, aber es ist halt echt.
Ja, so, völlig legitim. Besser kann man es ja nicht beschreiben, oder?
Ja, also es ist halt wirklich, du merkst, dass auch die Leute depressiver geworden sind. Junge Menschen, Afghanistan ist ein sehr junges Land, eine sehr junge Gesellschaft. Die jungen Menschen haben auf Hoffnung gehofft, die jungen Menschen haben auf Bildung gehofft. Dieser Freund von mir hat etwas gesagt, was mich sehr traurig gemacht hat. Er hat gesagt, ich bereue zum ersten Mal, dass ich mein ganzes Geld in Bildung investiert habe. Vielleicht hätte ich lieber einfach einen Schmuggler bezahlen sollen nach Europa. Und das ist halt, das bringt es auf den Punkt.
Ja, was für ein bitteres Fazit.
Ja, absolut, leider.
Ja, absolut. Wir hatten vor einigen Monaten mal einen Artikel rausgegriffen, weil der so absurd war, dass es sogar auf Seiten der Taliban Menschen gibt, die diese ganze Geschichte seit August 21 bereuen. Und zwar die Taliban selbst, die jetzt in irgendwelchen Büros und Verwaltungsgebäuden sitzen und sich fürchterlich langweilen. Ist dir das auch mal zu Ohren gekommen, dass es Leute gibt, die sagen, ich wünsche mir so einen guten alten Dschihad zurück, weil ich sitze jetzt hier in einem Büro an so einem Rechner, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also, dass die so eine Art, wie sagt man so schön, nicht Burn, sondern Bore-out empfinden. Hast du davon gehört?
Ich habe nicht nur davon gehört, ich habe solche Leute getroffen.
Also, ach wirklich, ja?
Ja, ja, du triffst solche Leute, du hörst natürlich von solchen Leuten, aber sobald du dich mit ein paar Taliban-Leuten unterhältst, was nicht schwierig ist, dann erfährst du das auch, dass also einige von denen sagen, hey, wir wollen irgendwie weitermachen, was ist jetzt los hier? Also wir wollen irgendwie weiterkämpfen und die wissen, also die sind halt wirklich nur, vor allem die jungen Leute, so da gibt's ja Minderjährige, Anfang 20, die seit 10, 20 Jahren das machen. Oder so. Und für die war der ganze, ihr Dschihad war der Sinn des Ganzen. Und jetzt ist das vorbei. Aha. Und manche stellen sich sogar die Frage, wenn sie in Richtung ihrer Regierung schauen, die jetzige Taliban-Administration, was die für Sachen machen, die sind jetzt auf einmal so Bürokraten, Minister, einmal sind die zum Teil auch säkularer geworden. Da sagen die dann, hey, was soll das denn jetzt? Also, ihr seid jetzt so wie die davor. Das bekommt man schon mit. Und deshalb, da kommen wir zum IS zurück, dem fällt es auch leichter deshalb, solche Leute zu rekrutieren. Das passiert nämlich.
Ja. Siehst du, das ist auf eine krude Art und Weise auch irgendwie ein Plädoyer gegen die 5-Tage-Woche und etwas mehr Homeoffice, dass man nicht am Ende sagt, ich gehe lieber zum IS als 5 Tage die Woche im Büro zu sein. Emran, ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir viel Freude gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dein Buch Vom Westen nichts Neues. Das sei an dieser Stelle nochmal allen ans Herz gelegt. Und vielen Dank für diese schönen Einblicke und für den sehr angeregten Austausch. Komm doch bitte gerne wieder. Ist immer
sehr
gut.
Sehr gerne, sehr gerne. Hat Dankeschön. Mich auch sehr gefreut, wie immer.
Mach's gut. Bis bald.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.